sich in Menschen einzufühlen, nicht nur mit Worten zu verstehen, sondern tatsächlich auch mit dem Herzen zu verstehen und auf sein Bauchgefühl zu hören. Das ist etwas, was mir die Arbeit häufig erleichtert, dass ich wirklich immer schaue, wie geht es mir mit einer Situation. Und das ist etwas, was außerhalb der Psychiatrie wenig Raum findet.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich habe heute Carsten Weber zu Gast, leitender Arzt hier in der Kajaspers Klinik, mit dem ich heute über die Krisenambulanz spreche. Carsten, schön, dass du dabei bist.
Hallo Deborah, ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast.
Ich möchte mit dir heute ja über die Krisenambulanz sprechen, die KIA, die es seit fast 3 Jahren hier in der Kajaspers Klinik gibt, also seit 2022. Und bevor wir da thematisch einsteigen, möchte ich mit dir auch unser kleines Spiel spielen, nämlich 3 Geschichten, 2 Wahrheiten. Carsten hat sich schon ganz, ganz viele Gedanken gemacht im Vorfeld und ich bin jetzt mal ganz gespannt, welche Geschichten er mir erzählt und ich versuche zu erraten, welche von den 3 Geschichten vielleicht ein bisschen geflunkert ist. Leg mal los.
Ja, 3 Geschichten. Ich habe mir was überlegt. 2 Dinge haben ganz viel mit dem Thema Entspannung zu tun. Was mache ich in meiner Freizeit zur Entspannung? Ich reise ungeheuer gerne und reise ungeheuer viel. Habe in meiner Jugend schon angefangen und konnte eigentlich nicht genug von der Welt entdecken und kann von mir behaupten, ich bin mittlerweile, wenn wir die Antarktis mal außen vor lassen, da war ich noch nicht, aber bin auf allen Kontinenten dieser Erde gewesen. Es gibt noch wahnsinnig viele Ziele, die ich mir vorgenommen habe, aber ich kann zumindest sagen, ich bin in allen Ecken der Welt schon mal gewesen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der für mich einen Ausgleich bildet. Natürlich Fernreisen immer nur im größeren Urlaub, aber ich versuche dann auch kurze Zeiten, wo ich dann mal ein paar Tage am Stück frei habe, irgendwo hinzukommen, wo es schön ist. Auch wenn es mir hier im Nordwesten und in der Kajaspers Klinik gut gefällt, aber die Welt ist groß, die Welt ist bunt, die Welt hat viel zu bieten.
Also Carsten als Weltenbummler-Geschichte 1.
Ja, genau. Ja, genau.
Kann ich nachvollziehen, finde ich auch wunderbar, wenn die Geschichte dann stimmt. Ich lasse mich aber ja erstmal überraschen, was dann jetzt noch kommt.
Dann muss ich ja auch, wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht reisen kann, irgendwie für einen Ausgleich sorgen. Und ich werde immer wieder belächelt dafür, dass ich das von mir behaupte, aber es gibt eine Tätigkeit, die ich für mein Leben gerne mache, das ist eine Hausarbeit, die die meisten Menschen hassen. Ich bügel wahnsinnig gern. Bügeln ist für mich etwas, was nahezu meditativ ist, wenn ich einen großen Korb voll Wäsche habe und die anschließend dann glatt und geordnet vor mir liegt oder im Schrank hängt, ist das für mich ein ganz tolles Gefühl. Und nebenbei immer noch so ein bisschen entspannende Musik, das ist für mich eine wunderschöne Beschäftigung.
Die mir sehr fern ist, aber also zumindest hast du jetzt ja auch heute ein Hemd an, was sehr fein gebügelt ist. Also von daher, das könnte schon mal für die Geschichte sprechen.
Die 3. Geschichte hat mit dem Beruf als Psychiater zu tun. Man studiert ja letzten Endes erstmal Medizin. Und ich kann behaupten, und das stimmt vielleicht auch, dass ich in meinem ganzen Studium genau eine einzige Psychiatrievorlesung besucht habe. Das ist alles, was ich im Studium zum Thema Psychiatrie live erfahren habe. Der Rest kam aus irgendwelchen Fragenkatalogen zusammen und irgendwie habe ich die Examensfragen überstanden.
Mhm. Also deine letzte Geschichte, dass du in deinem Studium nur eine Psychiatrievorlesung besucht hast, hört sich ja erstmal so abwegig an, dass man vielleicht oder dass du mich da vielleicht mit auf die falsche Fährte lenken wolltest, weil man könnte ja sagen, na, wie soll das denn gehen? Und jetzt arbeitest du in der Psychiatrie. Von daher, ich kenne mich jetzt ja so ein bisschen aus und vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster und würde mal sagen, na, das kann schon stimmen. Ich glaube, da muss ich doch auf die Bügelgeschichte zurückrudern. Du hast trotzdem ein super gebügeltes Hemd, also das kann es nicht sein. Und vielleicht sehen wir uns da doch beide ähnlicher. Und ich logge mal Antwort B oder die Geschichte B ein, dass du vielleicht gar nicht so ein Bügelliebhaber bist, sondern vielleicht beim Spülmaschine ausräumen entspannen kannst.
Dann würde jetzt in der Quizshow leider ein Möp kommen. Denn ich bügel für mein Leben gerne. Ich war tatsächlich nur einmal in einer Psychiatrievorlesung.
Ach.
Aber ich reise nicht in die weite Ferne, sondern ich habe, wenn man mal die Kanarischen Inseln, die ja geografisch zu Afrika gehören, außen vor lässt, habe ich Europa noch nie verlassen.
Guck mal, das habe ich dir so abgenommen. Da schmunzelt Carsten jetzt. Aber das zeigt mal, wie man seine Kollegen so kennt, ne? Naja, gut. Aber jetzt haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. Interessant auch mal wieder. Also von daher, meine Quote, die war die letzten zwei Podcaste tatsächlich sehr gut, aber ich glaube, die haben auch Mitleid mit mir gehabt, meine Gäste, weil die wussten, dass es gerade nicht so gut läuft. Und Carsten hat aber das knallhart durchgezogen. Okay, Carsten, deswegen kommen wir jetzt direkt ins Thema. Ich denke, es ist an der Zeit, mit dir über die Krisenambulanz zu sprechen. Und als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, habe ich mich erstmal gefragt, warum gab es die eigentlich nicht schon vorher? Weil 2020 ist jetzt ja wirklich noch nicht, 2022 ist ja noch nicht lange her. Magst du mir vielleicht einmal so erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist? Warum hat man dieses Konzept entwickelt? Warum ist das überhaupt wichtig, dass wir hier als Klinik eine Krisenambulanz anbieten?
Mhm. Das Konzept habe ich schon deutlich früher als vor 2022 geschrieben, weil viele Menschen in akuten seelischen Ausnahmezuständen stationär ganz kurzfristig in der Klinik behandelt werden müssen. Und die Karl-Jaspers-Klinik auf der einen Seite viele Stationen hat, offengeführte Stationen mit super Behandlungskonzepten, die geplant über Wartelisten belegt werden, wo wir eher selten die Möglichkeit haben, Menschen ganz kurzfristig aufzunehmen. Und wir hatten für die akuten Notfälle immer die geschützt geschlossenen Stationen. Und wir sehen Menschen, die dringend schnell in die Klinik müssen, häufig auch mit Lebenskrisen oder mit psychiatrischen Krisen, die nur eine kurze Behandlung benötigen, für die wir aber auf offen geführten Stationen keine guten Behandlungsmöglichkeiten hatten. Und dafür wurde dann das Konzept der Krisenstation entwickelt, zunächst mal, um Menschen kurzfristig offen aufnehmen zu können. Aber stationäre Behandlung in der Psychiatrie ist etwas, was immer noch stigmatisiert ist und was auch nicht in jedem Falle notwendig ist. Das heißt, wir müssen irgendwo kurzfristig eine Möglichkeit haben, auch im ambulanten Rahmen zu behandeln. Und vieles fangen Hausärzte ab in ihren Praxen. Viele Menschen mit seelischen Nöten wenden sich zunächst mal in ihre Hausarztpraxis und bekommen da auch fachgerechte Unterstützung. Aber nicht jeder ist dadurch ausreichend oder nicht jedem kann dadurch ausreichend geholfen werden. Und die Wartezeiten auf Facharzttermine oder Termine bei niedergelassenen Psychotherapeuten sind einfach zu lang. Wir hören immer wieder, dass Menschen kurzfristig nach einem Termin suchen und finden einfach keine Möglichkeit, behandelt zu werden. Und dafür haben wir das Konzept der Krisenambulanz geschaffen, um Menschen, die ein eher dringendes psychiatrisches Problem haben, relativ kurzfristig, und ich sage relativ, weil wir keine Walk-in-Ambulanz haben, das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, ich komme mit einem akuten Problem heute her und bekomme dann auch gleich ein Gespräch, aber wir haben eine relativ kurze Wartezeit von maximal wenigen Wochen, sodass wir deutlich schneller sind als die niedergelassenen Psychiater, Psychiaterinnen und PsychotherapeutInnen, die deutlich längere Wartezeiten haben.
Okay, so ein bisschen so eine Schnittstelle zwischen stationärer Behandlung, hausärztlicher Versorgung, so, dass du gemerkt hast oder dass das Konzept, was ja schon länger auch stand, so ein bisschen das aufgegriffen hat, dass es so eine Lücke gibt in diesem Versorgungsprozess. Und jetzt fällt mir nämlich, als du es erzählt hast, auch ein, ich habe dich ja gar nicht so richtig vorgestellt. Aber es passt vielleicht jetzt thematisch ganz gut, weil du ja nicht nur leitender Arzt in der Krisenambulanz bist, sondern du hast ja auch zumindestens, war mir das immer so bewusst, in der Aufnahmekoordination ja oder arbeitest da ja auch immer noch drin. Das heißt, du warst ja auch direkt an der Front und hast ja auch dich da mit dieser Herausforderung konfrontiert gesehen. Okay, wie behandeln wir denn unsere Patienten bestmöglichst? Magst du vielleicht da einmal noch mal kurz ein paar Worte sagen, wie du eigentlich hier überhaupt, seit wann du in der Kajaspers-Klinik bist und was ja neben der Krisenambulanz so noch deine Tätigkeiten sind?
Aber klar, das mache ich gerne. Ich bin jetzt seit 27 Jahren hier in der Klinik. Genau, am 18. Mai vor 27 Jahren habe ich hier angefangen.
Oh, 18. Mai. Also wir nehmen jetzt am 13. auf. Also das ist halt ein Jubiläum. Ja. Toll.
Und bin tatsächlich mehr oder minder zufällig in der Psychiatrie gelandet. Ich wollte Neurologe werden. Das stand im Studium relativ früh fest. Das hat mich begeistert. Und um Neurologe zu werden, muss man halt ein Jahr in die Psychiatrie. Und ich war hier in Oldenburg am Evangelischen Krankenhaus. Wenn man da Neurologe werden möchte, geht man halt in die Karl-Jaspers-Klinik beziehungsweise damals noch ins Landeskrankenhaus nach Wehen für sein psychiatrisches Jahr. Und ich habe angefangen hier auf, na, damals waren die Stationen überwiegend noch oder die Akutstation nach Geschlechtern getrennt. Ich habe angefangen auf der geschlossenen, unruhigen Männeraufnahmestation, also wirklich schwerkranke Patienten. Und hatte vorher relativ wenig Berührungspunkte mit dem Thema Psychiatrie und ich war innerhalb von wenigen Wochen fasziniert von dieser Fachdisziplin, weil es ein ganz anderes Arbeiten ist. Ich war begeistert von der, ja, was soll ich sagen, von der Andersartigkeit der Herangehensweise und vor allem von der ganzheitlichen Betrachtung. Das macht die Psychiatrie ja aus, dass wir zwar natürlich uns vor allem mit der Seele des Menschen beschäftigen, natürlich hängen auch viele organische Erkrankungen dahinter, aber wir betrachten eben den Menschen vor seinem Lebenshintergrund. Wir betrachten das soziale Umfeld. Wir suchen nach Störfaktoren, die dazu führen, dass eine Erkrankung aufgetreten ist oder die dazu führen, dass eine Erkrankung sich nicht stabilisieren kann. Und diese Form der medizinischen Herangehensweise, die fand ich wirklich beeindruckend. Das hat Spaß gemacht, auch dieses immer wieder interdisziplinär zusammenarbeiten, wirklich berufsgruppenübergreifend. Ein Psychiater kann niemanden behandeln ohne das Pflegepersonal, ohne den Sozialdienst, ohne den psychologischen Dienst. Und wir sind genötigt, letzten Endes alle zusammenzuarbeiten. Das macht wahnsinnigen Spaß. Und das hat mich von Anfang an gefangen genommen, auch wenn die Psychiatrie, als ich hier angefangen habe, schon noch unter teilweise anderen Voraussetzungen abgelaufen ist. Die Behandlungsmöglichkeiten waren zwar genauso gut, aber zum Beispiel allein die räumliche Unterbringung von Patienten war damals noch eine ganz andere in vielen Bereichen. Und ich habe auch in diesen Jahren, die ich jetzt hier schon bin, ja eine ausgesprochen positive Entwicklung der Karl-Jaspers-Klinik mitgemacht.
Finde ich spannend, dass wir da diese Perspektive auch heute nochmal aufgreifen. Kommen wir zurück zur Krisenambulanz. Also du hast festgestellt, ein Konzept entwickelt, wir brauchen für Betroffene, die sich in einer akuten Krise befinden, aber auch ambulant geführt werden könnten, einen Punkt, wo Behandlung stattfinden kann, ohne exorbitant lange Wartezeiten. Wie sieht denn jetzt das Behandlungskonzept auf der Krisenambulanz konkret aus? Also was kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt als Patientin mich melde? Wie sind so die Abläufe? Wem begegne ich da?
Die Eingangsvoraussetzung ist erstmal die hausärztliche Überweisung an unsere Ambulanz und dann kommt es zur Terminabsprache mit Marion Räker, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin bei uns die Anmeldung macht. Und schon die Anmeldetelefonate sind häufig sehr emotional. Die Betroffenen, die sich anmelden, möchten schon ganz viel loswerden. Und es ist erstaunlich, wie einfühlsam Marion auf diese Gespräche reagiert. Und das dient oft schon dazu, die Wartezeit, die wir haben, ein bisschen zu überbrücken. Dann einfach schon mal Hinweise zu geben, was kann ich tun, wenn ich jetzt noch auf einen Termin warten muss. Manchmal sind es auch einfach tröstende Worte, die gesprochen werden, aber auch ganz konkrete Empfehlungen. Und dann gibt es halt einen Termin. Wir wollen vor allem für Menschen da sein, die bisher noch nicht psychiatrisch oder psychotherapeutisch vorbehandelt sind, sehen aber, ja, ich sage eher mal in Ausnahmefällen schon Menschen, die in früheren Jahren behandelt waren, bei denen schon mal eine Diagnostik gelaufen ist oder die schon ein gewisses Maß an Therapieerfahrung haben, die aber in einer akuten Erkrankung sind, eine fachliche Anbindung brauchen, diese aber kurzfristig nicht bekommen können. Also es ist kein Ausschlusskriterium, dass man schon jemals bei einem Psychiater, Psychiaterin gewesen ist. Das Wesentliche ist, es gibt aktuell keine Behandlung und diese ist kurzfristig notwendig.
Okay, also da gibt es ja schon so klare Kriterien, aber wie das in der Realität häufig so ist, gibt es dann immer Abweichungen von der Norm. Ne?
Ja.
Das heißt, wir haben einmal das Telefonat bei der Anmeldung, einen Termin mit einem der ärztlichen Kollegen wurde dann vereinbart. Es geht dann darum zu entscheiden, wie geht es jetzt weiter? Wie läuft es dann weiter ab in der Krisenambulanz?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt PatientInnen, da empfehlen wir schlicht und einfach eine Behandlung, die der Hausarzt durchführen muss. Dann gibt es halt einen Bericht an die Hausarztpraxis und die Behandlung, sei es medikamentös oder auch die Überweisung an eine ambulante Psychotherapie, sollen hausärztlich vorgenommen werden. Gelegentlich empfiehlt man auch mal eine rehabilitative Maßnahme. Alles das sind Dinge, die in die hausärztliche Hand kommen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch fachärztlich, psychiatrisch über die Krisenambulanz zumindest vorübergehend weiter zu behandeln. Wir wollen keine Langzeitbehandlung durchführen. Bei schwer und chronisch Kranken haben wir dafür die anderen Institutsambulanzen. Aber wir behandeln viele Menschen schon überbrückend, bis sie dann doch in einer niedergelassenen psychiatrischen Praxis eine Anbindung gefunden haben. Und wir haben auch die Möglichkeit, zumindest eine kurzfristige psychotherapeutische Intervention anzubieten. Das heißt, eine Behandlung mit, wir haben uns die Regel gemacht, bis zu 5 Gesprächen, um sozusagen die Betroffenen in ihrer Krisenbewältigung zu unterstützen. Und viele Menschen, die zu uns kommen, benötigen eine längerfristige ambulante Psychotherapie und teilen uns die Erfahrung mit, dass sie telefoniert haben und gescheitert sind, weil sie immer wieder hören, es gibt keine Plätze, es gibt keine Wartelisten und dann sehr, sehr rasch frustriert sind. Und wir machen die Erfahrung, wenn wir die Betroffenen kurzfristig in der Ambulanz behandeln und sie motivierend bestärken, diesen Weg, der ihnen langfristig hilfreich sein wird, dann auch zu nutzen, gelingt es leichter, in das ambulante Versorgungssystem zu kommen.
Also ihr begleitet eigentlich so, ne? Ihr begleitet, motiviert und gibt ja auch ein bisschen Hoffnung und vielleicht auch so eine Wertschätzung. Und wir sehen das, ne? Wir sehen, dass es dir nicht gut geht. Ne? Wir setzen uns mit dir auseinander oder mit, wenn das jetzt in der Gruppe ist, ne? Wir setzen uns mit euch auseinander und nehmen das auch erstmal ernst. Und ich habe auch so mal den Eindruck, dass häufig die Betroffenen oder so eine erste Linderung ja auch, wenn man so die Verläufe sich dann mal, wenn man das so abbilden würde, auch erstmal eine deutliche Entlastung gerade zu Beginn von Behandlungen ja auch zu erkennen sind. Ne? Und weil das, glaube ich, viel damit zu tun hat, es wird erstmal, ja, es gibt eine Anbindung, ich kann jemanden anrufen, jemand setzt sich mit mir auseinander, hört mir zu. Und du hast jetzt ja, oder wir beide haben mal häufig ja von Krise gesprochen und da frage ich mich, was ist denn eigentlich eine Krise? Weil, naja, das sagt man jetzt mal so, ne? Wir auch, wir haben uns jetzt mehrmals einfach, haben das so übergangen. Wie würdest du denn in deinen Worten eine Krise beschreiben?
Wenn wir jetzt die Krise im psychiatrischen Sinne betrachten, ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht, das muss ich wirklich landläufig, ne? Man hat so diesen Begriff, der inflationär ist, ja. Und wir müssen ja schauen, was ist sozusagen eine Krise im psychiatrischen Sinne, was ist eine Krise, die die Welt betrifft, und wir sind uns einig, wir leben ja in einer krisengebeutelten Zeit.
Ja.
Es jagt eine Krise die nächste, wenn man so das Weltgeschehen betrachtet. Und vor diesem Hintergrund gibt es auch immer mehr Krisen, die Menschen persönlich betreffen. Die Krise ist letzten Endes zunächst mal hervorgerufen durch ein akutes Ereignis unterschiedlichster Art, die einen Menschen in einen Zustand versetzt, dass seine bisherigen Bewältigungsmechanismen für Belastungen versagen.
Mhm.
Nee, jeder Mensch weiß ja, dass er mit Belastungen im Leben mehr oder minder gut zurechtkommt. Und es gibt Ereignisse, die sind so prägend und so schwerwiegend, dass die Betroffenen letzten Endes sie nicht bewältigen können. Und auch in ihrem Umfeld niemanden haben, der bei der Bewältigung ausreichend unterstützen kann.
Also die Dinge, die vielleicht früher funktioniert haben oder das soziale Umfeld, was früher da gewesen ist oder sonst mal da gewesen ist, funktioniert nicht mehr so. Mhm. Und die Menschen stehen dann quasi in so einer Situation, gerade kann ich mir gar nicht mehr selber helfen und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll vielleicht auch. Also wenn wir das mal ein bisschen mit Leben füllen, wäre vielleicht so eine Krise, mein Partner oder meine Partnerin trennt sich von mir oder ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Oder was sind denn sonst vielleicht so Krisen, die euch dann so begegnen?
Da hast du schon zwei ganz wesentliche Aspekte angesprochen. Mhm. Das ist diese Krisen, die durch Beziehungsabbrüche entstehen, Ende von Beziehungen, auch durch Tod. Wir sehen immer wieder Menschen, die dadurch, dass Partner, Partnerin verstorben ist, in eine Krise geraten, die sie alleine nicht bewältigen können. Wir sehen, und das finde ich ganz wichtig, zunehmend junge Menschen, die, und da sehe ich einen großen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die durch diese ganzen Belastungen, die in dieser Zeit aufgetreten sind, Wegfall sozialer Kontakte in einer Phase, wo junge Menschen sehr darauf angewiesen sind, weil sie ihre Peer Group brauchen, die dann weggebrochen ist, die dann nicht mehr es geschafft haben, da wieder anzuknüpfen. Mhm. Und sehen also wirklich viele junge Menschen, die sozial recht isoliert sind und über diese soziale Isolation auch so ihre Lebensplanung verloren haben. Das ist ein Thema, das mag vielleicht gar nicht so wie eine akute Krise imponieren, aber das ist schon so eine anhaltende Lebenskrise, weil es den jungen Menschen nicht gelungen ist, positive Erfahrungen zu sammeln und darüber dann eine gewisse Stabilität zu entwickeln, sondern vielfach sind sich wiederholende negative Ereignisse dann so prägend gewesen, dass so die positive Zukunftssicht fehlt.
Naja, und wenn wir jetzt so nochmal zu diesen ganzen, diesen Klassikern einer Krise kommen, du hattest ja gesagt, dass zum Beispiel eine Trennung, Arbeitsplatzverlust, dass da auch vieles wegfällt. Und das hat ja auch, ist ja auch ganz nachvollziehbar und ganz normal. Wenn zum Beispiel sonst mein Hauptansprechpartner mein Partner war oder ich, sage ich mal, 80% meiner Wochenzeit bei der Arbeit verbracht habe, da meine Kollegen hatte, da ganz viel Wertschätzung erfahren hatte. Wenn das dann wegfällt, ja, da sind ja auch, wir sprechen ja so häufig von Ressourcen und dass diese Ressourcen dann erstmal nicht mehr da sind. Oder bei der Corona-Pandemie denke ich gerade, naja, das sind ja auch Ressourcen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gucke ich mir meine Ziele, also oder wie erarbeite ich Ziele, das ist ja auch viel, dass man sich das vielleicht auch abguckt bei anderen, wie macht der das denn, wie machen die das denn, und dass da ja wirklich vieles wegfällt, was uns, glaube ich, erst im Nachhinein auch so bewusst wird oder den Betroffenen wahrscheinlich erstmal gar nicht bewusst wird, und dass man das auch gemeinsam auch nochmal so sortiert und ordnet und auch nochmal normalisiert, ja, das ist auch gerade, also wahrscheinlich für jeden Menschen ja auch eine Krise.
Das finde ich ganz wichtig, den Betroffenen dann auch zu vermitteln, das ist jetzt nicht automatisch krankhaft, was sie da erleben, sondern eine Lebenskrise belastet Menschen. Das ist normal, das gehört dazu, das ist jetzt nichts, womit ich mich von anderen gravierend unterscheide. Natürlich kann, und das sind eben Menschen, die zu uns kommen, kann eine Lebenskrise zu einer schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankung führen. Und je länger dieser krisenhafte Zustand anhält und ohne dass ich eine Hilfe finde, desto größer ist das Risiko, dass ich eben wirklich eine längerfristige Erkrankung entwickle, die dann eine intensivere Behandlung erfordert. Es können Angsterkrankungen sein, das sehen wir relativ häufig. Es können depressive Erkrankungen sein, das ist so das Typische. Schlagwort auch Burnout bei Menschen, die lange unter einer Belastung oder Überlastung stehen und dann über diese Belastung dann langfristig erkranken. Du sprachst eben das Stichwort Ressourcen an. Das war das Stichwort, das mir zum selben Moment dann auch im Kopf war. Mir ist es immer wichtig, wenn eine wichtige Ressource wegfällt, dass wir mit den Betroffenen darüber sprechen, was gibt es sonst noch. Mhm. Man hat ja nicht nur ein Ding im Leben, was einem ja, Stabilität gibt. Es gibt auch andere Dinge, die aber eben oft erst wieder entdeckt werden müssen oder die man gemeinsam herausarbeiten muss. Und das ist auch etwas, was sowohl im ärztlichen wie auch im psychotherapeutischen Gespräch relativ kurzfristig gelingen kann, dass wir gucken, es ist ein Problem da, das ist jetzt ganz gravierend, das hat scheinbar Überhand genommen, aber was gibt es möglicherweise denn noch?
So ein bisschen flexibel und vielleicht auch kreativ, das ein oder andere Mal zu schauen. Ich finde, wenn man so über Ressourcen spricht, habe ich immer so ein bisschen so dieses Thema so Werkzeuge im Kopf. So, ne? Ich habe meine Werkzeugkiste und dann ist vielleicht irgendwie ein Tool gerade irgendwie kaputt oder verloren und dass man dann schaut, naja, wie kann ich vielleicht dann vielleicht auch kreativ noch mit dem arbeiten, was ich eigentlich schon habe oder mache mir sonst neues Werkzeug vielleicht auch. Ne? Und du hattest eben, bevor das gleich so in Vergessenheit gerät, von intensiven Krisen auch gesprochen. Und das heißt, wenn vielleicht eine ambulante Behandlung nicht mehr funktioniert oder eben wirklich merkt, okay, das ist jetzt nicht durch die 5 Gespräche auffangbar oder dass, naja, doch vielleicht die Ressourcen nicht so greifbar sind, was macht ihr denn dann?
Dann sprechen wir mit den Betroffenen tatsächlich ganz offen über die Möglichkeit einer tagesklinischen oder vollstationären Behandlung.
Okay.
Das ist bei schweren Krisenzuständen, die auch dazu führen, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben, in ihrem Umfeld zurechtzukommen, weil sie einfach den Alltag nicht bewältigen können, weil sie gerade in Situationen, wo jemand verlassen worden ist, das Alleinesein im Moment gar nicht aushalten können, dass wir dann auch ganz offen darüber sprechen, es gibt die Möglichkeit einer intensiveren Behandlung im stationären Rahmen und arbeiten dann natürlich ganz eng mit der Aufnahmekoordination, für die ich selbst auch mit zuständig bin, zusammen, wo wir dann ausloten, welche Möglichkeiten gibt es hier im stationären Rahmen oder eben auch im tagesklinischen Rahmen. Und wir haben dann die Krisenstation, die ja auch schon Erwähnung gefunden hat, wo wir recht kurzfristig im Grunde von einem Tag auf den anderen Menschen aufnehmen können für eine stabilisierende Behandlung.
Und Stabilisierung. Und wenn du jetzt sagst, ich halte das zu Hause gar nicht mehr aus, vielleicht weil die ganzen noch irgendwie so viele Gegenstände von Partner, Partnerin da sind oder aufgrund anderer Faktoren, ist das ja auch eine Entlastung. Ne? Also dass, wenn die Gespräche nicht mehr Entlastung sind, dass es dann auch eine Herausnahme ist aus dem, ja, aus dem Alltag, stelle ich mir auch ganz, ja, also wenn ich als Betroffener finde ich, ist das ja auch so eine, also die Herausnahme ist ja auch so eine Last, die dann in dem Moment zumindest mal abfällt. Ne? Also ich muss mich, habe da einfach viel engmaschigere Behandlung und weiß, ich bin auch nicht alleine. Ne? Man ist ja da in einer Gruppe auf der auf der Krisenstation. Wie viele Patienten haben da Raum?
Wir haben dort 22 Behandlungsplätze.
22, okay.
Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass man an einem neutralen Ort, und an den würde ich jetzt die Klinik eher, oder als das würde ich die Klinik erstmal betrachten, hat man leichter die Möglichkeit, neue Ideen zu entwickeln, als wenn man zu Hause in seinen gewohnten Strukturen sitzt, immer wieder erinnert wird an den Verlust, an die Veränderung, die ins Leben eingetreten ist und dadurch in seinen Gedankenschleifen gefangen ist. An einem neutralen Ort gibt es Möglichkeit, eben ja neue Erfahrungen zu machen und neue Ideen zu entwickeln. Das fällt oft leichter.
Mhm.
Und wichtig ist die therapeutische Begleitung. Und das, finde ich, sollten wir auch nicht außen vor lassen, dass schon auch der Austausch mit den MitpatientInnen ganz wichtig ist, dass man merkt, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine. Es gibt auch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und durch diesen Austausch letzten Endes man auch so seine Selbstheilungskräfte wieder mobilisieren kann.
Und dann auf der Krisenstation würde es dann auch andere an Behandlungsmöglichkeiten, wir haben ja die ärztliche Behandlung, die psychologische Behandlung, den Sozialdienst hast du angesprochen, natürlich den pflegerischen Bereich. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also gibt es da auch Ergotherapie, Bewegungstherapie, das, was wir übergreifend ja in unserer Kajaspers-Klinik sowieso auch anbieten, das gibt es da auch.
Genau, die Krisenstation hat im Grunde das komplette Behandlungsangebot auch an begleitenden Therapiemöglichkeiten, Bewegungstherapie, Kunsttherapie, Ergotherapie. Und es ist erstaunlich, wie begeistert viele Menschen sind, Neues für sich zu entdecken, gerade in einer Krise. Und da finde ich die Kunsttherapie ganz wichtig. Wir haben aber auch, das mag für manche vielleicht befremdlich sein, aber wir haben eine Handarbeitsgruppe. Eine ehemalige Krankenpflegerin unserer Station kommt wöchentlich zu uns und bietet an einem Nachmittag eine Handarbeitsgruppe an. Und da sitzen Menschen, die fangen an zu häkeln, denen hätte man das nie zugetraut, sie sich selber am wenigsten. Und die merken, ich bin kreativ, ich komme auf andere Gedanken, ich bin für den Moment auch mal abgelenkt und entdecken einfach etwas. Ne? Und auch das, ich habe ja eben gesagt, ich entspanne mich beim Bügeln, aber ich glaube auch andere Tätigkeiten, die man mit den Händen macht, die können sehr entspannend sein.
Und den Fokus vielleicht von der Krise auch mal abzuwenden oder sich da mal einen Schritt zurückzunehmen und da Abstand zu gewinnen und dass das dann ja wieder auch Raum gibt für Lösungen, für vielleicht neue Wege und überhaupt so eine neue Perspektive auch für sich zu entwickeln. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, da auch ein bisschen Distanz zu schaffen, ne? durch zum Beispiel sowas wie Häkeln. Ja, auch mal interessant.
Genau. Ja. Ja, und der Sozialdienst ist bisher schon erwähnt worden, aber ist, glaube ich, auch, darum erwähne ich das jetzt nochmal, von großer Wichtigkeit, das Beratungsangebot. Ne? Viele Menschen haben dann in einer persönlichen Krisensituation Scheuklappen auf. Die sehen so ihr Problem und sehen gar nicht, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt. Und dann da wirklich das Gespräch mit dem Sozialdienst, wo nochmal auf eine andere Art und Weise wirklich gesammelt wird. Was sind im Moment für Belastungsfaktoren da? Was brauchen die Betroffenen? Das kann sein, dass man berät über die Schuldnerberatung. Das kann sein, dass man über Wohnungslosenhilfe beraten muss. Das kann eben sein, dass man Kontakte vermittelt zu Suchtberatungsstellen, zum sozialpsychiatrischen Dienst und auch Unterstützung letzten Endes bei der Suche nach ambulanter Weiterbehandlung, Psychotherapie oder auch zum ärztlichen Dienst. Da hat der Sozialdienst eine ganz große koordinierende Funktion eben auch. Ne? Also wirklich Problembereiche nochmal sammeln und Hilfen zu vermitteln.
Auch da, also in der KIA, multiprofessionell wird gearbeitet und dass vor allen Dingen auch da die Kombination aus so vielen Ressourcen auf Seiten der Behandler ja auch dazu führt, dass auch das beste Behandlungsangebot für die Betroffenen auch ermöglicht wird, ne? Und da aus verschiedenen Perspektiven drauf geschaut wird, um ja am Ende zu schauen, okay, wie komme ich eigentlich aus meiner Krise wieder raus, wie geht's weiter, ne? Also, und es geht irgendwie weiter.
Ja.
Ne? Was sind möglicherweise so Herausforderungen, die euch als Behandlungsteam immer wieder begegnen, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet, die in einer Krise sind oder die sich in einer Krise befinden?
Die größte Herausforderung für mich ist, wenn ich Menschen sehe, die sich in einer Krise befinden und ich gewinne den Eindruck, es gibt außer dem Kontakt zur Ambulanz gerade niemanden sonst, der in der Bewältigung helfen kann.
Mhm.
Das ist für mich tatsächlich etwas, was herausfordernd ist, was für mich tatsächlich auch belastend und bedrückend ist, weil ich mich nur schwer in so eine Situation hineinfühlen kann, dass jemand so ganz isoliert da ist. Und dann kurzfristig zu schauen, wen kann man mit ins Boot holen. Oft ist das natürlich eine Situation, wo man sagt, wenn niemand sonst da ist, dann muss man überlegen, braucht es die Klinik?
Mhm.
Aber wirklich so dieses verschiedene Hilfsangebote zusammenzuführen, um einem Menschen zu ermöglichen, sich in seiner Situation wieder zu stabilisieren, der sonst niemanden hat. Das ist für mich die größte Herausforderung. Das ist herausfordernder, als, ich sag mal jetzt, mit einer Panikattacke umzugehen oder mit Tränen umzugehen. Also trösten und beruhigen können wir, glaube ich, alle ganz gut. Eine soziale Isolation letzten Endes zu verändern, das ist eine extreme Schwierigkeit.
Ich denke daran, so an das Leid oder das Leitbild unserer Klinik, sagt ja, Mensch begegnet Mensch. Und ich fand, das war so eine ganz menschliche Aussage. Und da habe ich mich wieder auch sehr selber wiedergefunden, dass wir häufig auch als Behandler manchmal vergessen, ja, wir sind auch Menschen. Und es gibt Dinge, die uns vielleicht noch mal mehr berühren oder auch zu Recht auch bewegen in irgendeiner Form. Ne? Und ich denke, das ist gerade in so akuten Krisen, in die wir ja alle geraten können. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, was wir am Anfang auch nochmal sagen. Wir können alle, jeder Mensch kann an einer psychischen Erkrankung erkranken oder in eine Krise geraten. Und dass es da so wichtig ist, auch zu gucken, wie kommt man da wieder raus, aber auch, wer ist denn da noch und wie wichtig auch soziale Unterstützung ist, ne, das soziale Umfeld, was wir ja in verschiedenen Bereichen hier auch in unserer Klinik immer wieder aufgreifen, ist eine Angehörigengruppe. Da sprechen wir aber auch natürlich nochmal im Verlauf des Podcasts drüber. Aber es zeigt nochmal, wie komplex und vielschichtig Psychiatrie ist, könnte man so sagen.
Das, ne? Auf jeden Fall. Und wir haben einfach eine Situation in unserer Gesellschaft, die sich verändert. Wenn ich allein meine 27 Jahre hier in der Psychiatrie zurück betrachte, welche Möglichkeiten der Kommunikation hatten wir vor 25 Jahren und wie kommunizieren heute Menschen miteinander? Wir haben soziale Medien, wir haben elektronische Kommunikationsmöglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat, die vieles einfacher machen, die aber auch viele Dinge schwieriger machen, weil die Strukturen sich verändert haben. Ne? Und wir sehen teilweise eine Verlagerung der zwischenmenschlichen Kontakte in den elektronischen Bereich und die persönliche Begegnung, eben tatsächlich Mensch begegnet Mensch in der realen Lebenssituation, das wird in manchen Lebensbereichen weniger. Ne? Und wir sehen auch Menschen, denen zum Beispiel die am Arbeitsplatz die persönliche Begegnung mit ihren Kollegen fehlt, weil sie einfach im Homeoffice sind.
Hm.
Das ist ja auch etwas, was durch die Pandemie, die uns, glaube ich, ja die ganze Welt sehr verändert hat, teilweise das Leben erleichtert hat. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Aber es gibt eben auch Menschen, für die die Arbeit einen hohen Stellenwert hat, die sehr von ihren Kolleginnen und Kollegen profitiert haben, die dann überwiegend im Homeoffice sind und da auch geblieben sind und denen ganz wichtige soziale Kontakte verloren gegangen sind.
Was vielleicht vorher gar nicht so klar war. Also dass denen vielleicht auch gar nicht bewusst war, wie wichtig das ist. Ne? Wenn wir so über eigene Werte oder Bedürfnisse sprechen, ist das ja etwas, was vielleicht zumindest im Vorfeld nicht so bewusst war, wie wichtig das ist, dass Menschen eine soziale Bindung haben. Für den einen mehr oder den anderen weniger. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und über den Tellerrand hinausblicken, ne, auch den Verlauf zu betrachten, was ist eine akute Krise, muss nicht akut vor einer Woche passiert sein oder durch ein konkretes Ereignis, sondern du hast zu Beginn ja auch gesagt, das kann sich auch manchmal anschleichen.
Auf jeden Fall. Die Entwicklung in so einen, in so einen Zustand ist sehr unterschiedlich. Ne? Wir sehen Menschen, die kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Bewältigungsmechanismen versagt haben, können aber ganz klar benennen, naja, das Ganze hat sich schon über Jahre angebahnt.
Was würdest du vielleicht Betroffenen als letzte Worte nochmal so mitgeben, die ihr vielleicht auch jetzt hören und sagen, oh ja, da merke ich auch, ich gerate in eine Krise rein oder ich kenne vielleicht auch einen Menschen, der sich in einer Krise befindet. Was würdest du denen vielleicht raten?
Zwei Dinge vielleicht. Zum einen, wie kann ich den Krisen vorbeugen? Es ist ganz wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und zu akzeptieren. Wir können letzten Endes nicht mehr als 100% geben und sollten das akzeptieren. Und wenn wir zu lange über diese Grenzen hinausgehen, dann tut das unserer Gesundheit nicht gut. Es ist natürlich auch immer ein Schritt zu sagen, ja, bis hierher und nicht weiter. Ne? Das ist, viele Menschen erleben das auch dann als Schwäche, wenn sie sagen, ich kann mich einer bestimmten Situation jetzt nicht noch mehr stellen, sondern ich muss auch mal an mich denken. Also wirklich dieses an sich selbst denken, eigene Grenzen respektieren und die eigenen Ressourcen letzten Endes realistisch zu beurteilen, ist ganz wichtig. Und für Menschen, die sich in einer akuten Krise befinden, die merken letzten Endes, es geht mir psychisch zunehmend schlecht und ich habe das Gefühl, ich brauche Hilfe. Ja, sprechen Sie es offen an, das ist ganz wichtig. Wir haben vielfältige Möglichkeiten. Ich hatte die Hausarztpraxen erwähnt. Hausärzte als Familienärzte sind in der Regel die ersten Ansprechpartner, wenn man sich dann ans medizinische Versorgungssystem wendet. Aber wir haben ganz vielfältige Angebote über Beratungsstellen, über den sozialpsychiatrischen Dienst, ganz niedrigschwellige Angebote, die es tatsächlich gibt. Und wichtig eben auch für Menschen, nehmt die seelische Betroffenheit nicht als Stigma, als Ausgrenzung, sondern ob ich jetzt eine Panikattacke habe oder Rückenschmerzen habe. Es ist eine Krankheit, die suchen wir uns nicht aus. Und die psychiatrischen Erkrankungen, gerade was Angst und Depression angeht, rangieren in der Gesundheitsstatistik ganz, ganz oben. Im Grunde direkt nach Rückenschmerz und hohem Blutdruck kommen Depression und Angst. Und das ist ganz wichtig. Das ist eine Volkskrankheit. Und wenn wir uns dem öffnen, dass diese Erkrankungen vorhanden sind, dass die da sein dürfen und dass die gut behandelbar sind, dann kommen wir auch umso schneller an Hilfe.
Ich würde sagen, das waren schöne Schlussworte. Und Carsten, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über die Krisenambulanz zu sprechen, über das Angebot in der Kajaspers-Klinik. Und ja, danke dir für das schöne und sehr informative Gespräch.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, Deborah. Und ja, ich hoffe, dass der Podcast Aufmerksamkeit findet. Und ich glaube, ich muss für die Krisenambulanz gar nicht mehr Werbung machen. Aber jeder, der uns braucht, soll sich gerne an uns wenden.